bis 45. Ich lese den Text nach der Basisbibel. Da nahm Jesus die 12 noch einmal beiseite und sagte ihnen, was nach dem Willen Gottes mit ihm geschehen sollte. Seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den führenden Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn an die Heiden ausliefern, die unser Land besetzt haben. Die werden ihn verspotten und anspucken, ihn auspeitschen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus heran und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie, was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten ihm, lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten ihm, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um den anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr den Bruch in diesen beiden kurzen Geschichten bemerkt habt. In den Bibeln werdet ihr das nicht so bemerken, weil da eine Zwischenüberschrift steht. Aber ist diese Zusammenstellung dieser beiden Geschichten nicht richtig schmerzhaft? Jesus vertraut seinen Jüngern an, dass er bald sehr viel leiden muss. Und 2 seiner Jünger haben nichts anderes im Sinn, als ihre eigene Vorrangstellung vor den anderen Jüngern zu erreichen. Jesus führt seinen Jüngern auf der einen Seite vor Augen, dass es bald nicht mehr so glanzvoll zugehen wird. Vielmehr wird er, der Herr, ihr Herr, aus ihrer Mitte gerissen und wird Grausamstes erleiden müssen. Und 2 seiner Jünger wollen einen Vorteil vor den anderen Jüngern sich sichern. Sie wollen natürlich nach Jesus die besten Plätze haben. Sie wollen am meisten zu sagen haben. Sie wollen Ehrenplätze. Sie wollen die rechte und die linke Hand von Jesus werden. Das führt als Erstes zu Spaltungstendenzen zwischen den Jüngern. Sonst wird in den Evangelien immer so pauschal von den 12 geredet, als eine Einheit. Und hier stehen auf einmal 10 gegen zwei. Und die zehn ärgern sich über die zwei. Warum sind uns die beiden denn zuvor gekommen? Warum sind wir nicht erst auf diese Idee gekommen, uns die besten Plätze zu sichern? Natürlich sagen sie das nicht, aber sie denken es. Die Antwort Jesu lässt gar keinen anderen Schluss zu. Die zehn haben auch große Lust, die erste Geige zu spielen. Jeder von ihnen hat das Bedürfnis, etwas mehr Macht zu haben als die anderen. Und deshalb ruft Jesus sie alle zu sich. Alle zwölf sollen zuhören, denn das geht sie alle an. Jesus will ihnen jetzt etwas ganz Grundsätzliches sagen. Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen, und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Jesus erzählt ihnen also jetzt nicht ein positives Beispiel, vielmehr malt er ihnen ein abschreckendes Beispiel vor Augen. Er sagt, seht euch doch mal die Herrschaftsstrukturen in dieser Welt an. Da ist es doch immer dasselbe. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Die Leute mit Macht nutzen sie auch aus. Die Oberen unterdrücken die Unteren, die Herrscher betreiben Machtmissbrauch, die Herren werden herrisch und herrschsüchtig, die Leute, die Gewalt haben, missbrauchen sie bis zur Gewalttätigkeit, die in den Ämtern werden anmaßend. Seht euch die Herrschaftsstrukturen in dieser Welt an. Seht sie euch genau an. So läuft das doch in der Welt. Wollt ihr allen Ernstes diese Strukturen auch im Reich Gottes haben? Wie recht Jesus doch hat mit seinem Beispiel. Wer die Macht hat, ist immer in der Gefahr, sie auch zu missbrauchen. Auch heute ist das so. Wir brauchen nur in unsere Gesellschaft zu schauen, da ist das mit Händen zu greifen. Und es sind nicht nur die Großen, bei denen wir das beobachten können. Überall ist Machtmissbrauch. Das gilt für die große Politik genauso wie für die kleinsten Zellen in der Gesellschaft. Immer und überall versuchen wir Menschen, unsere Macht gegenüber anderen Menschen auszuspielen. Und wenn wir keine Macht haben, versuchen wir irgendwie Macht zu bekommen. Das fängt schon bei den kleinen Kindern an. Sie haben so ihre Machtinstrumente. Jeder von uns ist darauf schon hereingefallen. Wir können doch Kinder quengeln und drängen, bis sie ihren Kopf durchgesetzt haben und ihren Willen bekommen. Auch die Teenies haben da ihre Methoden und der Erfolg ist ihnen sicher. Wir geben uns geschlagen. Nun, dies sind eher harmlose Machtkämpfe. Da müssen Eltern mit ihren Kindern und Teenies einfach durch. Und bisher sind, glaube ich, noch alle durchgekommen. Und jeder hofft, dass schließlich aus den Kindern und Teenies noch etwas Gutes wird, etwas Vernünftiges. Also Machtspielchen. Aber wie sieht es mit richtigem Machtmissbrauch aus? Es ist, glaube ich, schon Jahrzehnte, dass von Politikverdrossenheit die Rede ist. Woran liegt das? Die Bürger haben den Eindruck, die da oben sind gegen uns. Die kümmern sich mehr um sich selbst als um uns. Das ist Machtmissbrauch. Auch Religionen können Macht missbrauchen. Es wird immer wieder einer bestimmten Religion das nachgesagt, dass sie eigentlich die Weltherrschaft will. Aber alle Religionen können herrschsüchtig sein. Das gilt für alle Religionen und natürlich auch für uns Christen. Und in der Vergangenheit ist das vielfach passiert und in der Gegenwart genauso. Auch Geld kann man als Machtmittel benutzen. Wir brauchen nur die Zeitungen aufzuschlagen oder die Nachrichten zu hören. Überall läuft es so, im Großen wie im Kleinen. Geld ist ein beliebtes Mittel, um Menschen von sich abhängig zu machen, um damit zu herrschen und Druck auszuüben. Menschen werden abhängig gemacht und sie werden erpressbar. Wer immer am längeren Hebel sitzt, ist leicht in der Gefahr, die Situation auszunutzen. Arbeitgeber können ihre Arbeitnehmer in Schach halten. Lehrer sitzen in der Regel am längeren Hebel, wenn es um ihre Schüler geht. Eltern sind gegenüber ihren Kindern meist in der besseren Position und können Druck ausüben. Der wirtschaftlich unabhängige Ehepartner hat den wirtschaftlich schwächeren Partner in der Hand, wenn er will. Überall lauert die Gefahr des Machtmissbrauchs. Und immer wieder hören wir das auch von den Medien. Von der Macht der Medien hören wir. Da werden Meinungen gemacht, da wird manipuliert und es können Menschen beschädigt werden. Auch das ist Machtmissbrauch. Und dann gibt es noch die Macht der Kritiker. Wie oft haben wir schon von Rufschädigung oder gar von Rufmord gehört, wenn nicht sogar selbst erlebt. Kritiker treiben ihre Opfer in Krankheiten, in psychische Zusammenbrüche oder sogar in den Selbstmord. Und es gibt auch ein paar Stolpersteine, die typisch christlich sind. Und wo wir Christen unsere Macht missbrauchen können. Und da ist es sicherlich richtig, wenn ich mir erstmal an die eigene Nase fasse. Jemand, der predigt, ist ständig in der Gefahr, seine Macht zu missbrauchen. Da brauchen wir Prediger sehr viel Selbstdisziplin und viel Gebet und viel Bewahrung und viel Kraft des Heiligen Geistes, damit wir immer nur Jesus Christus predigen und nicht uns selbst. Aber nicht nur für Prediger, sondern für alle Christen ist es wichtig zu fragen, aus welchen Motiven heraus rede und handle ich? Möchte ich damit insgeheim Macht ausüben, vielleicht auch durch meine christlichen Taten? Wie ist es zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche? Oder im Hauskreis mein Wort erhebe, versuche ich dort, meine Mitmenschen zu beeinflussen, in meine Richtung zu schieben oder gar von mir abhängig zu machen? Wie ist es bei der Mitarbeit? Weshalb arbeite ich in der Gemeinde mit? Weshalb setze ich meine Gaben ein? Tue ich es, um Einfluss zu haben? Um gut dazustehen, um Ansehen zu genießen, tue ich es, um meine Ziele zu verfolgen oder um mich selbst zu verwirklichen? Warum rede ich? Warum schreibe ich? Warum tue ich etwas? Warum verweigere ich etwas zu tun? Tue ich das, um meine Ziele zu erreichen oder um mich und meine Ideen durchzusetzen? Macht und Machtmissbrauch, das ist ein sehr sensibles Thema. Und das ist auch nicht ganz einfach zu durchschauen. Vielfach durchschauen wir uns selber ja nicht. Keiner von uns würde das ja zugeben, dass er eigentlich herrschen will. Kaum jemand würde das bei sich selbst vermuten, dass er nach Macht strebt. Da haben wir dann unsere ganz eigenen Erklärungen. Deshalb müssen wir uns das immer wieder unter Gebet fragen und uns prüfen, aus welchen Motiven heraus rede oder schweige ich? Was steckt dahinter, wenn ich etwas tue oder auch nicht tue? Wir müssen uns da vom Heiligen Geist durchleuchten lassen. Und Jesus hat sehr recht, wenn er sagt, dass die Herrschaftsstrukturen dieser Welt zum Missbrauch tendieren. Aber dabei bleibt Jesus ja nicht stehen. Er lamentiert nicht einfach darüber, wie es so um uns herum losgeht, wie schrecklich das alles ist. Jesus tut mehr. Er entwirft eine Kontrastgesellschaft. Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Jesus will eine Kontrastgesellschaft. Jesus macht uns hier deutlich, wenn es um das Reich Gottes geht, dann müsst ihr darauf verzichten, herrschen zu wollen. Dann müsst ihr den Einsatz von Machtmitteln für eure eigenen Interessen hinter euch lassen. Im Reich Gottes hat das keinen Platz. Dort gelten die Regeln des Dienens. Im Reich Gottes stellt man sich nicht über den anderen, sondern unter den anderen. Dienen statt herrschen. Das ist das Programm der Kontrastgesellschaft, die Jesus will. Und Jesus will, dass wir in der Gemeinde den Anfang machen. Könnte man sagen, ja, warum fangen wir erst heute im Jahr 2024 damit an? Nein, das muss jede Generation für sich neu auch erkämpfen. Kontrastgesellschaft zu sein gegenüber der Gesellschaft um uns herum. In der Gemeinde soll es kein Oben und Unten geben. Da sind alle Diener, alle. Doch was ist mit Dienen gemeint? Das sollen natürlich keine erzwungenen Dienste sein. Hier geht es auch nicht um das Dienen, weil man das ja machen muss und weil es kein anderer macht. Oder weil man nicht anders kann. Es sind auch keine Dienstleistungen gemeint, für die man bezahlt wird. Bei dem Dienen, das Jesus meint, geht es um eine Gesinnung. Eine Gesinnung des Dienens. Eine Gesinnung des Dienens nach dem Vorbild Jesu. Diese Gesinnung soll von uns Besitz ergreifen. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen. Jesus beschreibt hier seine Gesinnung. Dies ist seine Motivation. Und die kommt natürlich aus der Liebe heraus. Sie kommt mitten aus dem Herzen. Und diese Gesinnung Jesu sollen wir uns aneignen. Unser von Jesus erneuertes Herz soll gefüllt werden mit dieser Motivation der Liebe und des Dienens, sodass wir voller Überzeugung sagen können, ich will dienen. Nicht ich muss, sondern ich will dienen. Aus dieser Liebe heraus haben wir den Wunsch, den anderen zu fördern. Wir wollen den anderen erfreuen. Aus der Liebe heraus stellen wir uns dem anderen bewusst zur Verfügung. Wir wollen den anderen eine Hilfe sein. Aus der Liebe heraus achten wir den anderen deshalb höher als uns selbst und fördern die Ziele der anderen mehr als unsere eigenen. Aus der Kraft der Liebe heraus können wir auch aus einer Position der Stärke heraus dem anderen dienen. Wir wollen dann nicht mehr unseren Einfluss ausüben oder manipulieren oder die Kontrolle über anderen haben. Wir wollen dann zutiefst, dass sich die anderen entfalten können, wie sich Jesus das für sie gedacht hat. Wie es Jesus sich gedacht hat, nicht wir. Dienen statt herrschen. Wie kommen wir dahin? Und wie finden wir heraus, ob wir wirklich dienen wollen? Zunächst das Einfache. Es ist ganz einfach, das herauszufinden. Das ist einfach, dass jeder es ganz praktisch für sich und bestimmte Bereiche seines Lebens durchdenken kann. Das können wir also ganz leicht herausfinden. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass es auch ganz leicht ist, so zu leben. Denn dann muss einiges sterben. Ehrgeiz, Stolz, Neid, Arroganz falsche Motive. Aber das ist doch gut, wenn das stirbt, oder? Denn dann wird unser Leben befreit von Herrschsucht und Machtstreben. Wir werden frei, um dienen zu können und zu wollen. Und daraus wird ein wohltuendes Leben, und das nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst. Und deshalb lohnt sich die Anstrengung, das Erkannte dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das Tun selbst ist nicht leicht, aber das Richtige herauszufinden, das ist ganz einfach. Und deshalb deute ich jetzt nur an, wie das praktisch aussehen kann. Und ich fange wieder bei meiner eigenen Nase an. Wenn es um das Predigen geht, muss ich mir immer wieder eine Testfrage stellen: Will ich herrschen oder dienen? Und dann werden die Konsequenzen sehr schnell deutlich. Wenn ich herrschen will, dann benutze ich die Predigten, um meine Meinung unwidersprochen präsentieren zu können. Es traut sich ja keiner, eine Predigt zu unterbrechen. Einmal ist mir das passiert in meinem Dienst. Also, wenn ich herrschen will, präsentiere ich meine Meinung. Aber wenn ich dienen will, dann will ich Gott und den Menschen dienen. Und das kann ich nur, wenn ich Jesus verkündige und nicht mich selbst und meine Lieblingsgedanken. Und deswegen ist mein häufigstes Gebet, dass ich Gottes Werkzeug sein möchte, mehr nicht. Er ist mein Herr, ich sein Werkzeug, und so soll das bleiben. Predigen wird übrigens qualitativ immer schlechter sein als die Bibel selbst. Aber sie darf qualitativ der Bibel niemals widersprechen. Eltern sollten sich, wenn es um ihr Verhältnis zu den Kindern geht, auch fragen: Will ich herrschen oder dienen? Herrschen heißt: Das ist mein Kind. Es hat zu tun, was ich will. Ich forme es nach meinem Bild. Dienen bedeutet dagegen: Ich will meinem Kind helfen, eine gesunde und eigenständige Persönlichkeit zu werden. Ich biete meinem Kind Geborgenheit, aber ich klammere nicht. Ich setze sehr wohl Regeln und ich erkläre auch Zusammenhänge, aber ich übe keinen ungesunden Druck aus. Ich möchte sehr wohl, dass auch mein Kind Jesus nachfolgt, aber ich manipuliere es nicht dahin. Ehepartner sollten sich auch die Frage stellen: Will ich herrschen oder dienen? Es gibt ja so viele Mechanismen des Herrschens, die sich so richtig einschleifen können. Er weiß ganz genau, wie er sie dazu bringt, zu tun, was er will. Umgekehrt funktioniert das genauso. Zum Dienen gehört die grundsätzliche Entscheidung: Ich will meinem Partner dienen. Ich will ihm helfen und ihn erfreuen und ihn fördern. Bei unserem Umgang mit Geld und Besitz sollten wir uns auch die Frage stellen: Will ich herrschen oder dienen? Wenn ich herrschen will, dann mache ich Leute von mir abhängig oder auch Entscheidungen. Ich setze mein Geld gezielt dafür ein, dass meine Interessen und Ziele durchgesetzt werden. Das kann durch gezieltes Geben, also genauso durch gezieltes Nichtgeben passieren. Wir können mit unserem Besitz aber auch Gott und den Menschen dienen. Dann geben wir aus Liebe das weiter, was Gott uns ja anvertraut hat. Und das kann uns sogar richtig froh machen, so richtig zufrieden machen, wenn wir ohne Nebenabsichten das an Gott zurückgeben und mit unserem Geld Gutes tun, und zwar für Gott und für die Menschen. Kritik. Wenn uns nach Kritik zumute ist, dann ist es angebracht, diese Frage zu stellen: Will ich herrschen oder will ich dienen? Herrschsüchtige Kritik ist destruktiv und zerstörend. Und das hinterlässt in der Regel Scherben. Und die muss dann jemand anderes wegräumen. Dienende Kritik ist konstruktiv, ist aufbauend Und der Kritisierte hatte den Eindruck, hier habe ich eine kostenlose Beratung bekommen. Hinter dienender Kritik fühlt man die Liebe. Hinter der herrschenden Kritik spürt man die Herrschsucht. Mit der Frage, will ich herrschen oder dienen, können wir alle unsere Lebensbereiche durchleuchten. Wir können damit die Motive für unser Reden und für unser Handeln überprüfen. Jesus will eindeutig die Kontrastgesellschaft. Und in der Gemeinde sollen wir damit anfangen. Die Gemeinde soll ganz anders leben als die Menschen, die sich nicht um Gott kümmern. Gemeinde, das sind aber jetzt nicht die anderen, sondern das sind wir alle. Das sind Sie, das bist du, das bin ich. Wir müssen neu werden. Wir müssen uns vom Heiligen Geist erneuern und prägen lassen. Ist das möglich? Können wir überhaupt anders leben? Ja, denn das Vorbild Jesu hilft uns. An Jesus können wir uns orientieren. Er hat es uns vorgemacht, dass es geht. Es ist möglich zu dienen, statt zu herrschen. Aber Jesus tut noch mehr. Er ist nicht nur unser Vorbild. Er hat da einen Teufelskreis durchbrochen. Er hat den Teufelskreis der Herrschsucht und des Machtstrebens durchbrochen. Er hat uns damit einen Raum erkämpft, in dem wir jetzt ganz anders leben können. Das ist so etwas wie ein Schutzraum. Und damit hat Jesus die Grundlage gelegt für etwas ganz Neues. Wir können dort dienen, statt zu herrschen. Und noch etwas anderes tut Jesus. Er stellt uns die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung. Wenn wir sagen, das können wir nicht, wir können nicht so leben, dann haben wir ja recht. Allein können wir es wirklich nicht. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir es. Und darum dürfen wir immer wieder, regelmäßig, gerne auch jeden Tag, um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, dienen statt herrschen. Das ist das Programm der Kontrastgesellschaft, die Jesus möchte. Amen.